Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Hassvisionen als Prophezeiungen, das biblische Buch Ezechiel ist ein verstörendes Buch mit Gewaltfantasien, Theologie und Traumaforschung haben neue Erkenntnisse. Warten auf Mahdi, viele Muslime weltweit setzen auf den islamischen Erlöser, der die Welt zum Guten führen wird. In der Türkei beispielsweise sieht man die Figur durchaus auch politisch. Und die guten alten Zeiten. Früher war alles besser, da hatte man noch Werte. Aber wann genau war dieses Früher? Dazu ein Standpunkt. Wenn man Auszüge aus dem Buch des Propheten Ezechiel aus dem Alten Testament liest, kann man sich schon die Frage stellen, ist es eigentlich tauglich für eine Predigt? Und man kann auch gut verstehen, dass es auch Theologen gibt, die Abstand von diesem Buch nehmen. Als Priester und später als Prophet hat Ezechiel im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gewirkt und in der Zeit seine Visionen verfasst. Die Lektüre ist alles andere als leicht verdaulich, um nicht zu sagen verstörend. Und was können uns heute solche Texte sagen, die vor mehr als 2000 Jahren entstanden sind, zum Teil fast 500 Jahre vor Platon, Sokrates und Aristoteles. Jetzt gibt es zu diesem Buch des Propheten Ezechiel neue Erkenntnisse aus der Theologie und Traumaforschung, sagt Michael Reitz.
Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung. Alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. Beginnt in meinem Heiligtum, macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenen.
Wer spricht hier? Ein antiker Feldherr? Ein fanatischer Gotteskrieger? Ein wahnsinniger Amokläufer? Es ist kein Mensch, der diese blutrünstige Rede führt. Es ist Gott selbst, der die wenigen Gerechten in Jerusalem zum Massenmord an ihren Landsleuten aufstachelt. Erzählt wird diese unglaubliche Geschichte göttlichen Jähzorns im Buch des Propheten Ezechiel. Sie spielt sich im 6. Jahrhundert vor Christus ab. Der babylonische König Nebukadnezar hatte siegreich Krieg gegen das Königreich Juda geführt, Jerusalem erobert und einen neuen König eingesetzt. Doch der bricht 10 Jahre später den Treueeid. Daraufhin marschieren Nebukadnezars Soldaten erneut in Juda ein, erklärt der Paderborner Theologe Michael Konkel.
Die babylonischen Truppen hatten im Jahre 587 die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche gelegt, hatten den Tempel des Staatsgottes Jahwe zerstört und einen Großteil der Bevölkerung nach Babylon deportiert. Und diese Erfahrung des Zusammenbruchs des gesamten kulturellen Orientierungssystems versucht das Buch Ezechiel literarisch zu verarbeiten.
Das Buch inszeniert sich dabei als Vorhersage der Katastrophe. Das alles wird kommen. Geschrieben ist es allerdings erst nach dem zweiten Feldzug Nebukadnezars, der an Brutalität selbst in der Antike seinesgleichen sucht. Die babylonische Soldateska ging mit äußerster Grausamkeit vor. Kindern wurden vor den Augen ihrer Mütter die Gliedmaßen abgetrennt. Über mehrere Tage kam es auf den öffentlichen Plätzen Jerusalems zu organisierten Massenvergewaltigungen jüdischer Frauen. Für das Volk Jahwes war jeder Widerstand gegen die größte Kriegsmaschinerie der damaligen Zeit sinnlos. Doch nicht nur die militärische Niederlage war ein Desaster, denn selbstverständlich tauchte die Frage auf:
Wie ist es möglich, dass unser Gott uns nicht geschützt hat? Wie ist es möglich, dass offensichtlich dieser Gott nicht in der Lage war, Jerusalem und seine Stadt zu schützen, dass es zu Massendeportationen gekommen ist und Israel alles das verloren hat, was es eigentlich gedacht hätte, dass es von seinem Gott geschenkt bekommen hatte. Und dies wird versucht, literarisch zu verarbeiten im Buch.
Stellenweise geht es dabei im Buch Ezechiel ausgesprochen brutal zu. Doch merkwürdigerweise werden die babylonischen Gräueltaten dabei überhaupt nicht erwähnt. Es ist vielmehr der Gott des Hauses Israel, der hier als Herr des Gemetzels erscheint. Und nicht gerade als Vater, der seine schützende Hand über sein auserwähltes Volk hält. Jerusalem soll nach dem Willen Jahwes zu einer gigantischen Hinrichtungsstätte werden.
Wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn im Schmelzofen zusammentut und darunter das Feuer anzündet, um alles zum Schmelzen zu bringen, so will ich euch in meinem Zorn und Grimm zusammentun, will euch in den Ofen tun und euch zum Schmelzen bringen. Ich tue euch alle zusammen hinein und lasse das Feuer meines Zorns gegen euch auflodern.
Für den Innsbrucker Theologen und Gewaltforscher Wolfgang Pallava erzählen solche Passagen von Versuchen der Traumabewältigung, von der Not der Menschen, mit dem eigentlich Unfassbaren umgehen zu müssen, von Gott verlassen worden zu sein.
Wie schaut mein Gottesbild in der Niederlage aus, in der Verzweiflung aus, wenn weder Macht da ist, noch militärischer Erfolg, noch Gewalt erfolgreich ist? Und da entwickelt sich eigentlich im jüdischen Denken ein Gottesbild, das für uns heute ganz wichtig ist, das eben von Macht abgelöst ist, von üblichen menschlichen Gewaltvorstellungen abgelöst ist. Also es kommt ein ganz anderes Gottesbild zum Vorschein, ein Gottesbild, das eben dann auch hilft, wenn die weltlichen Belange völlig in der Katastrophe enden.
Das Buch Ezechiel gilt als einer der verstörendsten Texte des Alten Testaments. Sein Ton schwankt zwischen tiefer Verzweiflung, Hoffnung und der Vision eines neuen Israel in einer gerechteren Welt. Diese Schwankungen hängen unter anderem damit zusammen, dass der Text über einen Zeitraum von nahezu 400 Jahren entstand. Ezechiel selbst, Sohn eines Priesters, geriet zwar schon nach dem ersten Eroberungszug in babylonische Gefangenschaft, hat aber die Zerstörung Jerusalems nicht persönlich miterlebt. In seinem Bericht erscheint Gott dabei zunächst als ein Wesen, das zutiefst enttäuscht von seinen Geschöpfen ist. Vor allem an seinen Auserwählten, dem Volk Israel, lässt er kein gutes Haar.
Seine Priester vergewaltigen mein Gesetz. Sie entweihen, was mir heilig ist. Zwischen heilig und nicht heilig machen sie keinen Unterschied. Darum schütte ich meinen Groll über sie aus. Ihr Verhalten lasse ich auf sie selbst zurückfallen. Spruch Gottes, des Herrn.
Wie sind solche Tiraden zu erklären, die einem Volk entgegengeschleudert werden, das eine der grausamsten Erfahrungen machen musste, die einzelne Menschen und ganze Völker machen können, nämlich nicht nur von den Babyloniern erobert, sondern auch auf brutalste Weise gedemütigt zu werden? Für den Theologen Michael Konke findet hier etwas statt, was man in der Psychologie als Verschiebung bezeichnet. Dem Schrecken wird der Gestalt begegnet, dass das Opfer die Schuld bei sich sucht.
Das sieht man also ganz deutlich in diesem Buch, dass das Buch im Grunde genommen durchzogen ist von diesem Grundgedanken der Schuld, die Israel auf sich geladen hat oder geladen haben soll und deshalb dafür bestraft worden ist. Der Schlüssel für das Verständnis des Buches besteht darin, dass das Buch radikal theozentrisch denkt. Gott ist für alles verantwortlich. Gott ist der absolute Souverän. Und um an diesem Bild eines Allmächtigen und auch eines gerechten Gottes festhalten zu können, führt dies dazu, dass die erlittene Gewalt in das Gottesbild hineinprojiziert wird. Gott selbst wird gewalttätig. Und der Grund, warum er das tut, ist, weil sein Volk Schuld auf sich geladen hat.
Gottes Souveränität und Macht bestehen im Alten Testament in seiner Verfügungsgewalt über Leben und Tod. Und nicht nur das. Wenn sein Volk nicht auf ihn hören will, kann er sich mit dessen ärgstem politischen und militärischen Feind verbünden. Dabei darf jedoch eines nicht vergessen werden. Es ist nicht Gott selbst, der hier spricht, sagt der Kölner Alttestamentler Markus Michel.
Alle diese Texte sind menschliche Produktionen und natürlich alles Abbilder unserer menschlichen Erfahrungen. In diesem Sinne sind es jetzt nicht von Gott diktierte Bücher, die etwas über ihn selbst sagen. Insofern ist alles menschlich untergejubelt. Es ist alles menschliche Interpretation. Und es sind Interpretationen aus einer Zeit, mutmaßlich, wenn es historisch ist, des 6. Jahrhunderts, die eine für Israel, Juda, sehr gewalttätige Zeit ist.
Berühmt-berüchtigt ist der Psalm 137. Er entstand teilweise im babylonischen Exil und hört sich für heutige Ohren wie die Hassrede eines Volksverhetzers an.
an den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert.
Es liegt auf der Hand, dass der Einzige, der diese gewaltige Militärmaschinerie besiegen kann, Gott selber ist. Wird also Jahwe zum Kindermord aufgefordert? Michael Konkel, Experte für das Buch Ezechiel, versucht eine Antwort.
Das legt man weg und denkt, oh Gott, nein, das kann doch nicht Gottes Wort sein. Und dann sage ich immer, das sage ich auch immer meinen Studierenden, verdammt nochmal, seid froh. Seid froh, dass ihr solche Texte nicht aus vollem Herzen beten könnt. Ein Christ in Syrien, der das Giftgas Assads erlebt hat, dem kann ich nicht verdenken, wenn er vielleicht auch mal einen solchen Psalm aus vollem Herzen herausbetet, um einfach auch wirklich das loszuwerden und sagen kann, mein Gott ist ein Gott, der irgendwann in dieser Welt wieder Gerechtigkeit herstellen wird.
Doch was können uns heute noch Texte sagen, die vor mehr als 2000 Jahren entstanden sind, die zum Teil fast 500 Jahre vor Platon, Sokrates und Aristoteles geschrieben wurden? Vor allem erzählen sie uns etwas über uns selbst, meint der Theologe Michael Konkel.
Das Besondere des Alten Testaments ist es nun, dass es die menschliche Gewalt, die zwischenmenschliche Gewalt, gnadenlos demaskiert. Es fängt schon in der Genesis am Anfang an, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind. Das allererste, was geschieht, ist der Brudermord. Nicht? Kain, der seinen Bruder Abel ermordet. Und dann ist im Grunde genommen die ganze weitere Geschichte der Menschheit ist die Eskalierung der Gewalt. Die Gewaltspirale, die sich immer weiter nach oben dreht. Diese Problematik haben wir heute genauso, wie wir sie vor 3000 Jahren gehabt haben.
Aus der Sicht der Theologie- und Traumaforschung, das Buch des Propheten Ezechiel, ein Beitrag von Michael Reitz. In der arabisch-sunnitischen Welt kennt man ihn als Mahdi, in der persisch-schiitischen als Mehdi. Jedenfalls ist er in beiden großen islamischen Konfessionen als Erlöser bekannt, der die Welt zum Guten führen und Frieden, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit am jüngsten Tag bringen wird. In den Hadissen, sprich in den Aussprüchen und Aussagen des Propheten Mohammed, wird er nicht selten erwähnt. Natürlich ist der Blick der Sunniten und Schiiten auf die Erlösergestalt, die eine besondere Rolle in der islamischen Tradition einnimmt, nicht deckungsgleich. Außerdem ist diese bekannte Figur in der islamischen Welt, so Hüseyin Topel, auch politisch en vogue.
Ende Dezember fand in der Türkei zum dritten Mal der Kongress der Islamischen Union statt. Laut Veranstalter seien dabei Teilnehmer aus rund 40 islamischen Ländern weltweit zusammengekommen, um die Fragestellung zu erörtern, wie es der islamischen Welt gelingen könnte, eine gemeinsame Verteidigungsindustrie zu errichten. Organisiert wurde der Kongress durch den umstrittenen türkischen Verein ASAM, dessen Vorsitzender der 75-jährige Adnan Tanrıverdi ist. Der ehemalige türkische Brigadegeneral war oberster Verteidigungsberater des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, bis er am Rande der Veranstaltung dieses Interview von sich gab.
Es wird eine islamische Union geben. Wann und wie? Wenn der ehrenwerte Mahdi auf die Erde kommt. Wann er erscheint, weiß Gott. Doch es ist unsere Aufgabe, die nötige Atmosphäre für sein Auftauchen zu schaffen.
Mit diesen Worten beschrieb Tanrıverdi die höchste Zielsetzung seiner Initiative. Kritik folgte prompt. Die türkische Öffentlichkeit ahnte hier eine Anspielung auf den türkischen Präsidenten Erdoğan als Mahdi. Auf anhaltende Kritik aus weiten Teilen der Bevölkerung trat Tanrıverdi von seiner Beratertätigkeit zurück. Offiziell hieß es, aus Altersgründen. Simon Fuchs, Islam- und Nahostwissenschaftler am Orientalischen Seminar der Universität Freiburg, kennt solche Fantasien.
Wir sehen, das ist ein Konzept, das über die Jahrhunderte immer wieder so die Imagination von Muslimen angeregt hat.
Als Mahdi wird nach islamischer Überzeugung ein Nachkomme des Propheten Mohammed bezeichnet, der in der Endzeit auftauchen und das Unrecht auf der ganzen Welt beseitigen soll. Schiitische und sunnitische Muslime gehen hier übereinstimmend von einem Mahdi aus, der als Krieger auftreten wird. Eine solche Prophezeiung weckt Begehrlichkeiten. Es ist zwar unklar, wie viele Personen sich bis heute bereits als Mahdi ins Gespräch gebracht haben, doch hier sei eine historische Entwicklung zu beobachten.
Wir haben sehr frühe Mahdis, schon im 8. Jahrhundert in der ersten muslimischen Herrscherdynastie der Umayyaden. Da war das allerdings eher ein Konzept von Herrschern, die besonders aufrecht und rechtschaffen waren und denen es darum ging, jetzt sich abzugrenzen von ihren Vorgängern, die vielleicht sehr auf Nepotismus gesetzt hatten.
Doch Dynastien konnten nie das Problem mit der Nachfolge lösen. So haben immer wieder andere das Amt des Mahdi für sich beansprucht. Zwei Ereignisse, in denen der Mahdi eine Rolle spielt, beschäftigten auch die europäische Öffentlichkeit. Zum einen der Mahdi-Aufstand in Sudan Ende des 19. Jahrhunderts. Damals hatte ein Aufständischer, der sich Mahdi nannte, eine große britische Armee besiegt. Zum anderen das Jahr 1979. Dazu Simon Fuchs.
Letztes Jahr hatten wir das 40-jährige Jubiläum des Jahres 1979 und dort war dann die Besetzung der großen Moschee in Mekka durch eine Gruppierung, die auch den Mahdi in ihren Reihen glaubte, ein großer Schock für die Weltöffentlichkeit. Also ich denke, punktuell wurde dieses Konzept immer wieder fruchtbar gemacht.
Auch im Kontext mit der iranischen Revolution 1979 spielte das Mahdi-Motiv eine Rolle.
Als zu die Gerüchte kursierten, dass Khomeinis Gesicht auf dem Mond zu sehen ist. Und Khomeini wurde schon zu dieser Zeit im vorrevolutionären Iran oder als es schon gebrodelt hat, auch immer schon als Imam bezeichnet. Damit wurde ganz bewusst auch gespielt, ob er jetzt vielleicht wirklich der Mahdi ist oder der verborgene 12. Imam.
Khomeini habe das dann nicht weiter verfolgt, habe sich sogar meistens dagegen gewandt. In der sunnitischen Erzählung ist die Rolle des Mahdi weniger klar als in der schiitischen. Die Idee ist, Jesus kommt zurück und nach ihm auch der Mahdi. Er soll eine Armee anführen und gegen die anti-islamischen Kräfte, die sich alle um den Antichristen scharen, kämpfen und ihn besiegen. Doch das Phänomen Mahdi gehört im sunnitischen Islam nicht zu den Glaubenspflichten. Diese Erläuterung macht ein türkischer Theologe aus der staatlichen Religionsbehörde Diyanet im dazugehörigen staatlichen Fernsehsender Diyanet TV.
Das Konzept des Mahdi zu bezweifeln ist kein Abfall vom Glauben, da es nicht explizit im Koran steht. Jedoch gibt es Überlieferungen des Propheten zu diesem Thema und der Großteil der muslimischen Gelehrtenschaft bestätigt dies. Ich plädiere dafür, dieses Thema aus politischen Diskussionen rauszuhalten.
Andere widersprechen. Beispielsweise Ahmed Mahmud Ünlü, auch bekannt als Ahmed im Gewand. Eine führende Figur der Ismaila-Ordensgemeinschaft. Staatspräsident Erdogan besucht deren mittlerweile dementen, geistigen Führer regelmäßig und lässt sich dabei medienwirksam ablichten. Ahmed im Gewand hier zu hören in einem politischen Talkshow-Format eines regierungsnahen Senders macht punktgenaue Beschreibungen vom Mahdi, der zu erwarten sei.
Der Mahdi wird auf die Welt kommen. Er wird in Medina auf die Welt kommen. Er wird von Hassan, einem Enkelkind von Mohammed, abstammen. Sein Name wird Mohammed sein und der Name seines Vaters Abdullah. Selbst seine Körpergröße ist bekannt.
Ganz offensichtlich beziehen sunnitische Theologen diese Details aus schiitischen Quellen. Denn im Gegensatz zum sunnitischen Islam ist die Rolle des Mahdi im Schiitentum theologisch klar aufgearbeitet. Dazu der Experte für Schiitentum Simon Fuchs.
Hier haben wir eine Abfolge von Imamen, von Nachkommen des Propheten Mohammed, die die schiitische Gemeinschaft führen sollen, die auch eine kosmologische Rolle haben. Aber für die schiitische Gemeinschaft war das Problem, dass der 11. schiitische Imam verstorben ist, 874, ohne erstmal einen Nachkommen zu haben.
Die schiitische Theologie habe es dann so gelöst, dass er doch einen Sohn hatte, den er aber verstecken konnte. Dieser Sohn lebe seit dem Jahre 941 in der sogenannten großen Verborgenheit.
Er ist irgendwo auf dieser Erde in einem abgeschiedenen, von wilden Tieren bewachten Ort. Und er wird dann aber tatsächlich wiederkommen und dann die ursprüngliche Versprechung des Propheten und auch der schiitischen Imame erfüllen.
Viele islamische Gemeinschaften hoffen, eines Tages den Mahdi aus den eigenen Reihen zu stellen. So gibt es auch heute immer wieder Gerüchte über einen möglichen Anwärter auf diese Position. Wichtig sind in diesem Kontext Prophezeiungen Mohammeds. Eine entscheidende Schlacht in der Vorhersage beflügle deshalb türkische Varianten der Mahdi-Erzählung, so Fuchs.
Dadurch, dass eine der Endschlachten dann auch stattfinden wird, dass die Muslime dann wieder Konstantinopel erobern, kann man natürlich, wenn man selber jetzt einen türkischen Hintergrund hat, bietet sich das geografisch natürlich auch sehr an, das so anzupassen an politische gegenwärtige Gegebenheiten.
In diesem Rahmen wurden die Aussagen des ehemaligen Erdogan-Beraters als bewusste Andeutungen aufgegriffen.
Für politische Zwecke bietet sich gerade diese Ambivalenz, die wir da gesehen haben, auch an.
Mahdi, der Erlöser im Islam, ist auch politisch zu verstehen. Sie hörten einen Beitrag von Hüseyin Topel. Immobilien sind Werte. Gold und Geld haben Wert. Aktienwerte steigen und sinken. Neben den materiellen Werten gibt es auch persönliche und soziale Werte, die glücklich machen. Der Wertekatalog kennt viele Werte. Und wer kennt nicht die saloppe Formulierung von heute? Früher war alles besser. Früher hatte man noch Werte. Und man müsse sich auf sie besinnen. Aber wann war genau dieses Früher? Vielleicht in der Zeit, als man noch fromm war? Ein Standpunkt von Gerald Beiroth.
Egal, ob es ein Massaker in einer Schule gibt, ob jemand vor eine U-Bahn gestoßen wird, die Einbruchsrate steigt oder im Bus einer pöbelt oder am Kiosk der Kaffee mal wieder schal schmeckt. Es liegt an den mangelnden Werten. Und dann sagen sie, es würden ja keine Werte mehr vermittelt und folglich hätten die Jugendlichen keine Werte mehr und die Jugend geht heute mindestens bis zum 60. Geburtstag. Nicht mehr sind die Schlüsselworte, weil früher alles besser war und heute alles den Bach runtergeht. Es gibt mittlerweile eine eigene Union, die die verloren gegangenen Werte sammelt. Die hat so viel davon, dass noch Wertschätzung für eine Partei übrig bleibt, die andere als faschistisch bewerten. Ich frage mich, wann dieses Früher denn gewesen sein soll, als alles besser war. In den 50er Jahren? Als Frauen ohne Einverständnis des Ehemannes kein Konto eröffnen konnten und es den Kuppelei-Paragraphen gab? In den 70ern, als man die Äußerung »lange Haare, kurzer Verstand« für Diskussionskultur hielt? Vielleicht in den Augen der Werteverteidiger. Allerdings waren in den 70ern auch noch viele von der Flower-Power-Bewegung angefixt und das können die Werteverteidiger nicht meinen, es sei denn, sie setzten die freie Liebe auf ihre Agenda. In den 80ern, als Helmut Kohl eine geistig-moralische Wende versprach? Gern wird behauptet, der Werteverfall liege daran, dass die christliche Religion an Bedeutung verliere. Was umgekehrt bedeuten würde, als alle noch hübsch fromm waren, gab es keinen Ehebruch, wurde nicht gestohlen, nicht gemordet, nicht falsch ausgesagt. Eine beneidenswerte Epoche, ein goldenes Zeitalter, nur muss man im Geschichtsbuch lange danach suchen. Die Wertebesitzer treten fest und schneidig auf und haben doch eine Luftnummer im Angebot. Die gute alte Zeit, die es nie gab, nie war sie so wertlos wie heute.
Ein Wertestandpunkt von Gerald Beiroth. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.